Was brauche ich wirklich zum Leben? Was ist wirklich notwendig? Ja, herzlich willkommen hier in meinem Bus. Ich bin gerade unterwegs, habe mein Audioaufnahmegerät mitgenommen und nehme jetzt heute mal eine Podcast-Folge von unterwegs auf. Das heißt, ihr könnt vielleicht manchmal den Wind ein bisschen rauschen hören oder wenn ein Auto vorbeifährt oder manchmal summt ein Insekt vorbei oder so. Ja, ich sitze hier in der Natur. Hinter mir am Bus ist ein Wald und vor mir, ich schaue auf ein kleines Feld und jenseits des Feldes ist wieder ein Wald. Ja, wenn ich hier so sitze und schaue und ich habe gerade kein Internet, das hat den Vorteil, dass ich quasi ja keine Podcasts hören kann, keine YouTube-Videos anschauen kann, wenn ich hier so stehe, dann beginnen meine Gedanken so auf die Reise zu gehen und ich möchte heute mal eben über dieses Thema nachdenken, was brauche ich denn wirklich zum Leben? Ich finde es auch interessant, dass dieser Podcast eigentlich mehr und mehr auch sowas wird wie ein Audiotagebuch für mich. Das heißt, ich versuche hier meine Gedanken zu entwickeln, die vor allem für mich selbst gelten. Und das heißt auch, ich plane nicht, was ich sagen werde, sondern ich folge einfach dem Gedankenstrom, der kommt. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass diese Podcast-Folgen von euch, bei denen ich quasi einfach über mich spreche, einfach meine Gedanken entwickle, einfach auch meine Emotionen ja thematisiere oder generell das Wesen von Emotionen thematisiere, dass die eigentlich für euch am interessantesten sind, zumindest sagen das die Abrufzahlen. Also das Thema Minimalismus, wo fange ich denn an? Ich merke, ich habe so ein Gefühl von, ja, irgendwie so ein Druckgefühl in mir. Bin jetzt so seit etwa, 15 Jahren berufstätig. Ich habe so in meinem Studium schon eigentlich angefangen und dann nach dem Studium verschiedene Dinge gemacht, an der Uni gearbeitet die meiste Zeit. Das war eigentlich das Konstanteste, aber auch auf Basis einer Selbstständigkeit viele verschiedene Sachen ausprobiert. Habe als Coach gearbeitet, als psychologischer Berater, also ja psychotherapeutisch quasi gearbeitet. Hatte eine Werkstatt, habe Tools hergestellt, habe Seminare gegeben, habe Websites gebaut, bisschen auch von Kunst gelebt. Also ja, das hat immer auch ein bisschen so einen Teil meines Einkommens mit dazu beigetragen. Also von der Fotografie quasi auch ein paar Einnahmen gehabt. Und ja, ich möchte mal so nachdenken über so diese Frage, was brauche ich denn zum Leben? Wie viel Geld brauche ich zum Leben? Aber auch so, welche Lebensumgebung brauche ich? Ein bisschen der Anlass ist auch, dass ich so auf dem Weg hierher, also auf der Fahrt hierher, den Lage der Nation Podcast gehört habe, wo es quasi zum Thema Energiepreise und Strompreise, ja, wo darüber diskutiert wurde und der Gedanke war, dass viele Stromanbieter eigentlich jetzt in dieser Zeit, wo alle erwarten, dass die Preise steigen, eigentlich sich die Kassen voll machen, weil die häufig Verträge geschlossen haben vor 2 bis 3 Jahren über den Einkaufspreis von Strom und quasi so diese Erwartung, dass alle Leute heutzutage glauben, dass ja eh gerade alle Preise steigen, ausnutzen, um den billig eingekauften Strom aus den alten Verträgen sehr teuer weiterzuverkaufen. Und ja, ich merke da so eine gewisse Empörung natürlich, aber auch so eine Lust, einfach da nicht mehr mitzumachen. Und wenn ich jetzt hier so in meinem Bus bin, dann denke ich, naja, hier, der hat eine Solarzelle und einen kleinen Kühlschrank, der sehr gut aber funktioniert, auch mit dieser Solarzelle. Und kann man den nicht einfach den großen Kühlschrank in der Wohnung weglassen, zum Beispiel? Ja, wäre das nicht ein Beispiel für, ja, wo ich einfach sagen kann, hey Leute, fickt euch, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich mache da nicht mehr mit. Ich mache hier meinen eigenen Strom. Ich habe diesen kleinen Kühlschrank, der kühlt auch auf 3 Grad herunter, wenn ich das möchte. Und die Sonnenenergie reicht dafür. Ja, im Sommer habe ich ja die Sonne und im Winter habe ich zwar nicht so viel Sonnenenergie, aber da kann ich ja auch zum Beispiel, also wenn es richtig kalt ist, kann ich diesen Kühlschrank einfach rausstellen auf den Balkon und dann muss der gar nicht so viel kühlen. Also das würde funktionieren und das würde natürlich bedeuten, ich hätte einen kleinen Kühlschrank, also da passt einfach nicht mehr so viel rein, aber man kann ja die Dinge auch rausnehmen aus den Verpackungen, kann sozusagen flexible Verpackungen verwenden, zum Beispiel Folietüten, die man immer wieder verwendet. Es ist halt die Frage, wie kriegt man die gereinigt und dann braucht man plötzlich sehr, sehr viel weniger Platz in so einem Kühlschrank, um alle Sachen unterzukriegen. Diese Erfahrung hat jeder und jede, wer schon mal Camping gemacht hat, der weiß, dass das geht. Und das ist jetzt quasi einfach mal so ein Beispiel für, ja, wo ich denke, ich möchte eigentlich nicht mehr mitmachen. Und es gibt so eine ganze Reihe von Dingen, wo ich immer wieder so merke, eigentlich ist da so viel, ja, sinnlos. Oder, na, ich muss anders sagen. Also ich möchte jetzt nicht hinaus auf so eine Argumentation von Konsum ist sinnlos oder so, weil da gibt es genug andere Podcasts zu diesem Thema, sondern ich möchte es mal genauer versuchen, für mich zu formulieren. Also ich habe auch hier ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel in Zeiten, wo ich sehr viel gearbeitet habe, an der Uni war, ja, das war ja immer meine halbe Stelle und ich war immer so 2 bis 3 Tage auf jeden Fall an der Uni, manchmal auch öfters und habe dort auch wirklich viel Zeit verbracht, viel zu tun gehabt. Und dann war es häufig so, dass ich dann das Gefühl hatte, diese Umgebung, also wo ich so gefordert bin, wo auch immer sehr viel organisatorische Arbeit zu machen war, die mich eigentlich nie so richtig befriedigt hat, also wo ich immer das Gefühl hatte, ja, die gehört halt dazu, diese ganzen Strukturen, die wollen bedient werden, also ja, das Modulsystem, Notengebung, ganz viel Orga auf, also ja, ganz viel drumherum, was so organisiert wurde, auch die Technik und so weiter. Aber das ist nichts, was ich sozusagen, wo ich innerlich das Gefühl hatte, das ist wirklich die Essenz von wichtiger Arbeit oder von guter Arbeit, sondern eher so ein notwendiges Übel. Aber je mehr ich sozusagen von dieser Art von Arbeit gemacht habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, boah, ich brauche jetzt irgendwas. Und häufig habe ich es dann so gemacht, dass ich quasi in der Mittagspause zu einem Asiaten gegangen bin und dort dann zum Mittag quasi ja, ein sehr gutes asiatisches Essen mir gekauft habe und das dann mir auch Zeit genommen habe, das zu genießen und zu essen. Und das war für mich total okay. Und es ist auch generell ist es auch total okay, das so zu machen. Also ich möchte nicht jetzt so den Eindruck vermitteln, dass Minimalismus bedeutet, auf Genuss zu verzichten. Aber der Gedanke, der mir jetzt hier so kommt oder den ich entwickeln möchte, ist der, dass eigentlich hätte ich das nicht gemacht in einer anderen Umgebung. Also in einer Umgebung, wo ich nicht so mit so einer entfremdeten, sinnlosen Arbeit konfrontiert bin oder die einfach machen muss und dann in mir so ein Gefühl der Leere entsteht, dass ich dann irgendwie anders wieder füllen muss. Und hier haben wir sowas wie eine Struktur von ja, Spiegel, spiegelbildlich. Also einerseits haben wir auf der, sagen wir so, wenn man es so wie, wirklich wie einen Spiegel versteht, auf der rechten Seite, also der Spiegel geht senkrecht in der Mitte nach unten und auf der rechten Seite haben wir die Arbeit, die mich leer macht. Also entfremdete Arbeit oder entfremdende Arbeit, leere Arbeit, leere organisatorische Dinge, die irgendwie so ein bisschen, für mich sich zumindest immer so ein bisschen sinnlos anfühlen und viel mit Bürokratie und Organisation zu tun haben. Und wo ich innerlich das Gefühl habe, dass, ja, das macht mich irgendwie leer. Seelisch zieht mir das Energie. Und dann spiegelbildlich auf der linken Seite dieses Spiegels wäre dann quasi Arbeit, die, nee, nicht Arbeit, auf der linken Seite dieses Spiegels wäre dann quasi so dieses Gegenmittel oder diese Kompensation oder dieses Wiederauffüllen mit dem guten asiatischen Essen. Ja, und so war ich quasi stabil. So bin ich da irgendwie ganz gut durchgekommen durch diese Phasen, wo es wirklich viel zu tun gab, wo ich wirklich viel gearbeitet habe. Einfach indem ich ja Belohnungen und Genussmomente geschaffen habe. Und ja, das hat im Ganzen gut funktioniert. Der Gedanke ist aber, wenn quasi wir nicht so viel Bürokratie hätten, ja, wenn ich nicht so viel einfach bürokratischen Scheiß hätte machen müssen, dann hätte ich auch das nicht gebraucht, dass ich es auf der anderen Seite dann wieder kompensieren muss. Und in dem Sinne hätte man auf beiden Seiten Dinge reduzieren können, was natürlich dann immer, wenn ich es mal weiterdenke, auch Fragen nach sich zieht. Also wenn viele Menschen das so machen würden, wenn wir ganz viel sinnlose Arbeit in einer Gesellschaft abbauen, dann bedeutet das auch sowas wie eine Schrumpfung der Wirtschaft, also eine Rezession. Und davor haben natürlich ganz viele Menschen auch Angst, weil wir dann glauben, ja, dann bricht irgendwie alles zusammen. Ja, und dem würde ich aber nicht zustimmen. Also ich glaube nicht, dass alles zusammenbricht, sondern ich glaube, es wäre eher so, dass wir, also es wäre natürlich eine Frage von, wenn eine Gesellschaft minimalistischer wird, minimalistischer zu leben beginnt, dass dann insgesamt das langsam heruntergefahren muss. Also dass nicht auf einer Seite irgendwas wegbricht von diesem Spiegel und auf der anderen Seite dann irgendwie sozusagen auch Menschen arbeitslos werden. Also wenn wir jetzt alle Bürokratie abschaffen würden durch eine magische Zauberformel, weil wir auf einmal verstehen, wie das einfacher geht, ohne so viel Bürokratie Dinge am Laufen zu halten, dann würden auch ganz viele Kompensationsmechanismen oder Arbeitsplätze letztlich auch wegbrechen, die was mit Ausgleich und Genuss zu tun haben. Und das wäre wahrscheinlich problematisch. Also die Kunst läge wahrscheinlich darin, diese Dinge nach und nach immer weiter zu reduzieren, immer weiter runterzufahren und ja, da eben einfach weniger zu machen und das Wenige, was wir machen, aber wäre dann einfach stimmiger. Das würde nicht bedeuten, dass der Genuss verschwinden würde. Vielleicht würde sogar noch mehr Genuss entstehen auf diese Weise bei den Menschen in dieser Gesellschaft. Aber es wäre sozusagen insgesamt ein Herunterfahren von Arbeit insgesamt. Also wir würden insgesamt weniger arbeiten und mehr das Leben genießen. Das ist zumindest so mein Gefühl, dass das irgendwie auch möglich wäre. Ja, ein zweiter Gedanke, der mir so durch den Sinn geht, wenn ich an dieses Thema denke, ist so ein Gespräch, ein Telefonat mit einer guten Freundin, wo sie gesagt hat, also wo ich gemerkt habe, sie ist irgendwie ärgerlich über Politik, über Entscheidungen, die getroffen werden. Und ihr Gedanke war, ja, das ist doch alles total kurzsichtig, was da entschieden wird. Also ganz viel sozusagen macht kurzfristig Sinn oder macht auch so nach vorne hin, so auf der Bühne, auf der Theaterbühne Sinn. Aber wenn man es mal zu Ende denkt, dann stimmt da ganz viel nicht. Und das Beispiel wäre hier quasi sowas wie, dass wir jetzt alle auf E-Autos umsteigen. Und dann ist natürlich die Frage, naja, Deutschland wird grün und oder auch sozusagen das Umsteigen auf erneuerbare Energien. Deutschland wird grün in den nächsten Jahren, aber wenn man sich mal anschaut, wenn es Schwankungen gibt, weil eben zum Beispiel der Wind nicht immer bläst oder weil im Winter die Sonne nicht so oft scheint und wir halt mit Windenergie und mit Solarenergie die Konstanz des Stromnetzes nicht aufrechterhalten könnten, dann würde das ja bedeuten, dass wir quasi zum Beispiel Strom aus Frankreich kaufen müssten, wo halt dann eben ganz viele Atomkraftwerke stehen. Und das ist so ein Beispiel für, naja, lügen wir uns dann nicht in die Tasche? Also stehen wir dann nicht gut da und können sagen, ja, wir haben es irgendwie geschafft, aber ist es nicht letztlich einfach nur ein Verlagern von dem, was wir nicht mehr wollen, hin in auf die Schultern anderer Menschen, anderer Länder, die das dann halt für uns mittragen. Und das kann ich irgendwie verstehen und ich merke auch sozusagen die Wut, die da entstanden ist, das hat auch ein bisschen was zu tun so damit, dass eben die Freundin, mit der ich da gesprochen habe, zwei Kinder hat und gesagt hat, ja Leute, das ist doch nicht ehrlich. Also wenn ich mal wirklich drüber nachdenke, dann tue ich meinen Kindern oder die Politik tut etwas, was für meine Kinder wirklich nicht gut ist. Ja, und da kommt, also wenn ich das so auf mich wirken lasse, so diesen Gedankengang oder diese Überlegungen, dann komme ich immer wieder auch an so einen Punkt, wo ich merke, ja, da hast du recht. Eigentlich irgendwie fahren wir trotzdem gegen die Wand gerade. Also dieses Gefühl, wenn ich mir das gesamtgesellschaftlich anschaue, was gerade bei uns passiert oder auch was in der Welt passiert, auch mit dem Ukraine-Krieg, wenn ich mir anschaue, ja, diese ganze Klimawandel-Thematik, über die ich ja auch oft hier schon im Podcast gesprochen habe, wenn ich die wirklich mal an mich ranlasse, dann merke ich so, Leute, wir können im Großen nicht mehr so weitermachen, wie wir das machen. Wir können diese brummende Wirtschaft, diese brummende Gesellschaft nicht aufrechterhalten. Und das bedeutet für mich dann zum Beispiel, dass ich merke, wenn ich zum Beispiel eine Kollegin treffen möchte, die 200 Kilometer entfernt von mir wohnt und wir ein Arbeitstreffen vereinbaren, dann verstehe ich einerseits so sozusagen bei dem Thema, über das wir sprechen wollen, ist es wahrscheinlich besser, wenn wir uns wirklich treffen. Das ist so, ja, das stimmt. Also für manche Themen ist es besser, wenn man wirklich gemeinsam im gleichen Raum sitzt und wenn man ja auch so mitbekommt, wie reagiert der andere und so weiter. Gleichzeitig merke ich aber bei mir auch so ein Unbehagen, so im Hinblick darauf, dass ich weiß, naja, ich werde da halt hinfahren müssen. Und organisatorisch ist es wahrscheinlich schwierig, da mit dem 9-Euro-Ticket hinzufahren. Aus verschiedenen Gründen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mit dem Bus dorthin fahren müssen und dann fossile, ja, also letztlich Diesel verbrauchen dafür. Und das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und es fühlt sich vielleicht, sagen wir, so ein bisschen deswegen nicht gut an, weil natürlich Diesel dann teurer ist als das 9-Euro-Ticket, klar. Aber wenn ich mal genauer hinschaue, merke ich auch so ein generelles Unbehagen von, eigentlich ist es im Ganzen nicht richtig, dass man sich so oft trifft. Ja, und dieses Unbehagen, das möchte ich mal wirklich auch ernst nehmen. Und das würde aber bedeuten, wenn ich von dem Unbehagen mal so über mein berufliches Dasein nachdenke, dass ich eigentlich wirklich so viel wie nur irgendwie geht auf Online-Treffen verschieben muss. Also ja, dass wir einfach Videokonferenzen machen und da so viel wie nur irgendwie möglich ist Dinge besprechen. Und Ich merke dann auch, wenn ich das so ausspreche, dass dann in mir sowas entsteht wie ein, ja, Toni, jetzt komm aber mal, du musst es ja auch nicht übertreiben. Also 200 Kilometer ist ja jetzt auch nicht so viel. Und klar, es gibt ja auch sozusagen Firmen, die irgendwie ganz andere Distanzen überbrücken, wo ich, ja, wenn zum Beispiel jemand einfach einmal in der Woche nach Südamerika oder nach in die USA fliegt, um dort Verträge zu machen und dort zu verhandeln für eine große Firma, dann, ja, dann ist das natürlich eine ganz andere Größenordnung von CO2-Ausstoß, über den wir hier sprechen. Aber trotzdem geht davon mein Unbehagen nicht weg. Also es ist eher so eine grundsätzliche Sache bei mir, dass ich da dieses Unbehagen habe, wenn ich für berufliche Dinge in der Gegend herumfahre. Und letztlich bedeutet das irgendwie für mich auch einfach noch weniger arbeiten letztlich so. Ja, also weniger insgesamt Projekte machen, weniger Stunden, weniger Zeit verbringen mit Arbeit, damit diese Situationen gar nicht erst entstehen. Und das ist natürlich wirklich die Mega-Herausforderung, so finde ich, nicht nur für mich, sondern für ganz viele Menschen, die selbstständig sind oder auch teilselbstständig sind, weil das nämlich dann bedeutet, wir müssen wirklich wissen, was wir tun. Also wir brauchen eine innere Haltung, die uns von Anfang an ein Gespür dafür gibt und einen inneren Kompass dafür gibt, dass die Dinge, die wir tun, wirklich sinnvoll sind. Also so dass wir letztlich unterm Strich effektiver werden, dass wir, ja, dass diese Entfremdung aufhört und dass Arbeit wirklich Hand und Fuß hat und wirklich passt. Also, und das ist quasi letztlich eine pädagogische Aufgabe, wo wir im Grunde genommen an den Schulen beginnen müssen, also diese Haltung zu vermitteln, sodass das nach und nach in eine Gesellschaft reinwachsen kann. Ja, eben von klein auf mit den Kindern, dass die lernen, was heißt es, wirklich solide zu handeln in dem, was ich tue. Nicht so viel sinnloses Zeug machen, sondern nur die Dinge machen, die wirklich relevant sind, aber die dann auch richtig gut machen und da höchste Qualitätsansprüche haben. Ja, der letzte Bereich, der mich so beschäftigt, also mich persönlich beschäftigt, ist wirklich auch so diese große Frage des Wohnens. Ich habe jetzt seit einigen Wochen, also ungefähr 2 Monaten zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, einen alten Zirkuswagen. Der ist fast schon 75 Jahre alt und ich baue den gerade aus zu einem Tiny House. Und das ist natürlich sozusagen der Endgegner, das Endgame. Also wirklich das Leben so weit zu reduzieren, dass ich auch in einem Tiny House leben kann. Das bedeutet eben nicht nur Sachen loszulassen, Gegenstände loszulassen, sondern vor allem auch eine andere Haltung dem Leben gegenüber einzunehmen. Ich habe schon öfters mal so Probe gewohnt in Tiny Häusern oder ich kenne das ja hier auch aus dem Bus, wie sich das anfühlt, wenn man mal längere Zeit quasi in so einer anderen Art der Behausung wohnt. Ich war mal 3 Monate lang in Norwegen mit einem Bus, damals mit meiner damaligen Freundin, so den ersten Teil dieser Reise. Oder auch später war ich mal so 4 Wochen auch mit dem Bus unterwegs. Und auch in den größeren, ja, richtigen Tiny-Häusern war es so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin mehr verbunden mit der Außenwelt. Und das erzeugt bei mir so ein Gefühl von, ich bin nicht ganz so geschützt wie in einem Steinhaus, also in einer richtigen Wohnung, sondern das Ganze ist irgendwie so ein bisschen kippeliger, wackeliger, schon auch stabil, aber ich bekomme halt mehr mit und ja, ich bin nicht ganz so weit abgeschottet von allem, was mich umgibt. Und das ist auch wieder für mich persönlich so ein Ding einfach, dass ich merke, in Zeiten, wo ich sehr viel, sehr gefordert bin, also wo ich sehr viel mache, wo ich sehr viel arbeite, wo ich sehr viel in Kontakt bin mit anderen Menschen, brauche ich auch stärker diese Art von Rückzugsort, also diesen Ort, wo ich dann keine Geräusche höre, wo ich nicht so starke Temperaturschwankungen habe in diesem Gebäude, wo ich nicht so sehr darauf achten muss, zum Beispiel, dass das Feuer an ist oder nicht zu warm, nicht zu kalt ist, und wo ich mich nicht so sehr um Wasser und solche Dinge kümmern muss, sondern wo ganz viel automatisiert ist. Also das schafft mir natürlich dann auch Freiraum. Und diesen Freiraum oder diese Entlastung, die brauche ich auch, wenn ich eben sehr eingespannt bin. Also das ist im Grunde genommen dasselbe Thema wie das, was ich vorhin gesagt habe, so mit diesem Spiegel. Ja, das bezieht sich auch so aufs Thema des Wohnens. Also für mich würde das bedeuten, wenn ich stärker in einem Tiny House wohnen würde, also mehr Zeit quasi in so einem, ja, in so einer anderen Wohnumgebung verbringen würde, dann würde das auch bedeuten, dass ich quasi spiegelbildlich auf der Seite der Belastungen runterfahren müsste. Also wirklich auch noch weniger machen und wenige Dinge gut machen, und dann würde das auch Hand in Hand gehen mit dem Leben in einem, ja, eher kontakthaltenden, zur Umwelt kontakthaltenden Wohngebäude oder einer Wohnform, die eben, ja, wo ich mehr mitbekomme, wo ich mich nicht so stark zurückziehen kann. In der Meditation hast du und auch ich jetzt mal ein bisschen Zeit, mal das Ganze auf uns wirken zu lassen. Also ich möchte jetzt nochmal so der Kerngedanke, also den nochmal so auf den Punkt bringen. Der Kerngedanke wäre, dass in Anbetracht der Welt, ja, wenn ich das mal so ganz groß formulieren darf, in Anbetracht dessen, was in der Welt vor sich geht, habe ich so das Gefühl, das geht gar nicht mehr anders, als jetzt massiv Dinge zu reduzieren, damit wir irgendwie die Kurve kriegen können. Und das bedeutet für mich ganz persönlich, dass ich so verschiedene Dinge überlege, Strom sparen, mehr natürlich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, also auch den Bus verwende ich nicht mehr so oft, war öfters jetzt mit dem Zug, das Unbehagen ernst nehmen, wenn ich es dann doch mache, und da nicht so drüber gehen, den Wohnraum vielleicht vereinfachen, verkleinern. Und ja, das sind so Beispiele, die jetzt bei mir, die mir persönlich in meinem Leben in den Sinn kommen. Die Idee ist jetzt, das mal so ein bisschen auf dich wirken zu lassen und mal zu überlegen, wie klingt denn das für dich? Also vielleicht entsteht da sowas wie Kontrast. Ja, vielleicht hast du das Gefühl, für dich ist das ganz anders in deinem Leben. Und vielleicht gibt es aber auch Dinge, wo du ähnlich empfindest. Du hast dafür jetzt 3 Minuten Zeit, ja, 3 Minuten Resonanzraum. Ja, wenn ich das selbst nochmal so reflektiere oder einfach mal ein bisschen erzähle, was mir in den Sinn kommt, wenn ich das so als Ganzes betrachte, dann merke ich so, ach, eigentlich muss ich gar nicht so viel nachdenken. Also es beginnt eigentlich bei mir so vor allem im Kopf. Ich bemerke hier, wo ich gerade bin, die Natur, die mich umgibt. Ich sehe vor mir die Windmühlen, die sich drehen, also die Windräder, die über dem Wald herausragen und höre ganz leise den Wind in den Blättern. Ich höre die Vögel zwitschern und es ist eigentlich so gut, einfach so ein also diese Art von Dinge um mich herum wahrzunehmen und irgendwie aus diesem Strudel auch auszusteigen, der ja auch in Gedanken immer weitergeht, die Nachrichten, die ich höre, die auch diese vielleicht Podcasts, die ich dann anhöre. Ich habe vorhin so Lage der Nation genannt. Also auch da bewusst zu entscheiden, wann beschäftige ich mich mit diesen Gedankenwelten und wann beschäftige ich mich damit nicht. Also ein gutes Leben heißt auch, vielleicht wäre das sogar, wenn ich jetzt nochmal so ein Resümee ziehen müsste, also das einfache Leben beginnt vielleicht gar nicht so sehr in der Materie, bei den Dingen, die ich besitze, bei der Wohnform, bei dem Geld, das ich ausgebe und so weiter, sondern es beginnt vielleicht bei den Gedanken, die ich denke. Vielleicht muss ich mich gar nicht mit so vielen Themen so viel beschäftigen, sondern kann auch mehr einfach direkte Sinneswahrnehmung so in mein Bewusstsein reinlassen und kann Themen lernen, auch bewusst auszublenden oder sogar ganz loszulassen. Das würde bei mir ganz viel vereinfachen in meinem Leben und ja, dann kann ich mal gucken, wo mich das dann so hinführen wird. Danke, dass du mich begleitet hast bei dieser kleinen Gedankenreise und ich hoffe, du hast da auch vielleicht hier und da Impulse bekommen, die dir eine Idee dafür geben können, was du vielleicht vereinfachen kannst. Und vielleicht ist es auch ganz gut, mal so als Gedanke jetzt nicht die nächste Podcast-Folge anzuhören, sondern, wie das Peter Lustig früher immer bei der Sendung Löwenzahn am Ende gesagt hat, vielleicht ist es jetzt Zeit abzuschalten.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.